Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Halb 10, dem neuen Podcast für eine neue linke Politik. Heute nur am Anfang mit mir, mit Ines, denn Steve ist ja weiterhin unterwegs in England und hat von da aus es tatsächlich geschafft, eine Aufnahme, ein Interview zu machen zu dem brennenden und schrecklichen Thema des Angriffes der Türkei auf die nordsyrischen und also kurdischen Gebiete in Nordsyrien. Er hat als Gäste dort die Rosa Burç. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Bonn. Und genauso wie Kerem Schamberger, der an der Uni München ist, sind die beiden eigentlich jetzt tagtäglich damit beschäftigt, die neuesten Nachrichten erstens zu verbreiten und zweitens auszuwerten, zu analysieren, was passiert dort in den kurdischen Gebieten. Die beiden machen das seit Jahren und sind also wirklich nicht nur journalistisch aktiv, sondern eben auch politisch. Das lässt sich da ja sowieso auch schwer trennen, wenn man natürlich auch Freunde und Familie dort in den kurdischen Gebieten hat. Und sie mussten also in den letzten Jahren sowohl über die Angriffe des IS als auch über die positiven Beispiele, alles was an Basisdemokratie und Selbstbestimmung und Frauenrechten in den Gebieten ausprobiert wurde, haben sie beides berichtet. Und ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr euch zu dem Thema informieren wollt, den beiden folgen und auch unbedingt jetzt diese Folge anhören, denn sie sprechen über die historischen Hintergründe, also das Verhältnis der Türkei zu den Kurden und Kurdinnen. Und auch, was das eben mit dem IS zu tun hat, also mit dem Islamischen Staat. Kerem sagt in der Folge dann, das ist nicht einfach nur die Operation Friedensquelle, wie sie euphemistisch genannt wird, sondern das ist eigentlich eine Operation zur Wiederbelebung des IS. Und das ist also, worum es jetzt geht. Und es geht auch darum, was wir als Linke, das fragen sich ja auch viele, dann tun können tatsächlich. Also nützen Sanktionen und nützt ein Embargo eigentlich? Oder was können wir ansonsten, was müssen wir jetzt politisch eigentlich tun, um den Kurdinnen und Kurden zu helfen? Also darum geht es jetzt in dieser Folge. Es ist besonders wichtig, wenn ihr diese Folge mögt und wenn ihr die Inhalte unterstützt, dass ihr sie liked und auch teilt, weil tatsächlich diese politische Arbeit, diese Informationsarbeit gerade bei diesem Thema schwierig ist und ja auch zum Teil gefährlich ist. Und insofern unterstützt ihr natürlich uns und auch die beiden sehr, wenn ihr das teilt, wenn ihr linke Positionen dazu auch mit verbreitet. Das hilft natürlich sehr. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch unterstützen wollt, solche Formate so schnell möglich zu machen und sie auch technisch zu verbessern, dann könnt ihr uns auch gern etwas spenden unter halb10.fm/spenden, weil wir dann tatsächlich so etwas noch viel, viel besser realisieren können und euch solche Interviews, die so wichtig sind, auch in besserer Qualität senden können. Und damit verabschiede ich mich und gebe gleich das Wort an Steve und Rosa und Kerem.
Also guten Morgen zusammen erstmal.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo. Rosa, vielleicht kannst du erstmal erklären, was ist Rojava ganz vom Anfang? Was ist dort über den letzten Jahren aufgebaut worden?
Dann fangen wir mal ganz vom Anfang an. Rojava bedeutet Westkurdistan. Und seit 7 Jahren kämpfen die kurdischen Kräfte, aber auch die Zivilbevölkerung im Zuge des Syrienkrieges für eine neue Form der Selbstbestimmung. Eine Autonomie wurde in diesen 7 Jahren aufgebaut, aber nicht einfach im luftleeren Raum, sondern im Kampf gegen den IS nach 2014, aber auch davor gegen Gruppen wie Al-Nusra und andere dschihadistische Milizen, die im Zuge des Syrienkrieges versucht haben, das Territorium einzunehmen und dort eben eine unfreie Struktur aufzubauen. Rojava steht also symbolisch für eben die Selbstbestimmung der Völker im Nahen Osten und in Syrien ganz besonders. Würde ich jetzt so sagen, ganz am Anfang.
Und also ich lese immer wieder, dass eigentlich das so eine demokratische Selbstverwaltung, also man redet im Englischen vom Municipalismus, aber das so sehr viel Aufbau von unten, eine Graswurzeldemokratie, wo auch sehr auf die Rechte von Minderheiten, von Frauen vor allem, sehr geachtet wird.
Ja, also wir dürfen natürlich eine Sache nicht vergessen, dass Rojava auch ein Produkt ist eben der Nationalstaaten. Also auf jeden Fall ist das Scheitern von Nationalstaaten im Nahen Osten, denn die Nationalstaaten, die damals dort nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches gegründet worden sind, haben nämlich immer hegemoniale Strukturen aufgebaut für immer eine Nation. Araber in Syrien, Türken in der Türkei, wenn man das so ganz auf das Essentielle runterbrechen möchte. Und die Kurden und andere Minderheiten haben da keine Rolle gespielt und sie mussten sich assimilieren, sie mussten ihre Identitäten aufgeben. Und Rojava ist eben deshalb auch etwas ganz Neues und etwas Basisdemokratisches, denn Basisdemokratie heißt, dass alle dieser Menschen, die sonst nicht gehört werden in der Politik, Mitspracherecht haben und ihre eigene Zukunft und ihre eigene Politik aufbauen. Also was wir eigentlich unter Selbstbestimmung bestehen. Und Rojava ist ein Selbstbestimmungsprojekt im Nahen Osten, was einmalig ist.
Also ich glaube, Rosa hat was ganz Wichtiges gesagt, und zwar die Gründung der Nationalstaaten dort, sei es der türkische, der syrische etwas später oder der irakische, die haben sozusagen diese multiethnische Vielfalt, die es in der Region gibt, überhaupt nicht beachten können oder beachtet, sondern nur auf eine dominante nationale Identität gesetzt, die türkische, die syrisch-arabische, die irakisch-arabische. Und jegliches Projekt, das dort versucht wird zu etablieren, das eben genau auf das Gegenteil setzt, also auf den Reichtum und die Vielfalt der Kulturen, der Identitäten, der Religionen dort, stellt eine Bedrohung dar für das Nationalstaatsverständnis der jeweiligen Nationalstaaten dort. Und deshalb hat die Türkei auch so ein Interesse daran, jegliche Form von Selbstbestimmung, die vor allem erstmal eine kurdische ist, weil dort vor allem Kurdinnen leben, aber eben nicht nur, dass jegliche Form dieser Selbstbestimmung verhindert werden muss. Vor allem eine Selbstbestimmung in Form von Rojava, wo diese demokratischen Prinzipien versucht wurden umzusetzen, wie es Rosa gerade schon gesagt hat. Aber eben nicht nur Rojava, sondern auch, man hat es gesehen im September 2017 bei dem Unabhängigkeitsreferendum in Südkurdistan, Nordirak. Da kann man ja politisch dazu stehen, wie man will, aber auch dort bei diesem Versuch der nationalstaatlichen Selbstbestimmung sind alle Nachbarstaaten massiv interveniert, allen voran die Türkei, die Kriegsdrohungen ausgesprochen hat, aber eben auch die Zentralregierung in Bagdad, aber auch der Iran, der da nicht begeistert war davon. Und die Türkei ist jetzt mal einmarschiert in Nordsyrien, Rojava, um eben diese Selbstverwaltung zu zerstören, um jegliche Form von kurdischer Selbstbestimmung zu verändern, aber auch auch mit anderen Zielen, also auch um ihren neo-osmanischen Staatserweiterungsplänen gerecht zu werden, weil wir ja sehen, überall, wo die Türkei in den letzten 3 Jahren in Syrien einmarschiert ist, also 2016 im August in Jarablus und Umgebung, dann 2018 in Afrin, wo sie den Kanton Afrin auf blutigste Art und Weise erobert haben, und jetzt eben der Versuch, in den restlichen Teilen Nordsyriens einzudringen. Überall dort hat sie sich nicht zurückgezogen oder die Struktur an lokale Verwaltungen übergeben, sondern hat eigentlich eine Art Kolonie aufgebaut. Also es werden dort Gehälter werden in Lira gezahlt, es werden türkische Postämter gezahlt, es werden türkische Universitäten dort gegründet. Also es geht auch um die Erweiterung des eigenen Staatsgebiets. Und dann in diesem Staatsgebiet sollen zudem dann auch noch viele Geflüchtete aus Syrien angesiedelt werden, die in der Türkei leben seit einigen Jahren, seit Beginn des Bürgerkrieges. Und diese Flüchtlinge sind meistens arabischer Herkunft. Das heißt, es würde auch eine Art Re-Arabisierung oder überhaupt eine Arabisierung des dortigen Gebietes bedeuten, obwohl dort mehrheitlich immer Kurden gelebt haben.
Ja, also ich habe gehört, sogar in Afrin unterrichtet man in Schulen sogar auf Türkisch mittlerweile. Also
ja, genau, das ist so. Also es wird, als noch die demokratischen Selbstverwaltungen dort das Sagen hatten, gab es einen Unterricht, der angepasst an die jeweiligen Gebiete. Also wenn man Kurde war, hat man in der Muttersprache Kurdisch gelernt, wenn man Araber war, hat man Arabisch gelernt. Jetzt wird dort nicht mehr Kurdisch gelernt, sondern zwei Sprachen, primär Arabisch und Türkisch.
Wir dürfen hier auch, wenn ich einspringen darf, nicht vergessen, welche Geschichte die Türkei hat und was wir eigentlich mit Arabisierung und Türkifizierung meinen und was gerade eigentlich jetzt in Rojava passiert oder passieren soll, was in Afrin passiert ist. Die Türkei hat eine lange Geschichte voller Türkifizierungskriege, die sie gegen die Kurden geführt hat. Zum Beispiel war bis 1991 die kurdische Sprache verboten und heute, obwohl die kurdische Sprache erlaubt ist, haben die Menschen in Kurdistan, Türkei nicht das Recht auf muttersprachlichen Unterricht, staatlichen muttersprachlichen Unterricht und werden gelyncht, wie wir gesehen haben, vor 50 Tagen, weil sie Kurdisch gesprochen haben. Und das heißt, was wir hier sehen in Afrin 2018 oder in Rojava, ist eigentlich eine Fortführung, wie Kerem das gerade schon gesagt hat, eben dieser 100-jährigen Verleugnungspolitik eines Rechtes auf Selbstbestimmung, eines Rechtes auf Existenz und Identität, aber nicht nur eine Verleugnung, sondern auch eine massive Türkifizierung. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir das so oft wie möglich unterstreichen, dass es dann nicht nur, wie die Türkei das immer wieder darstellt, um ein Sicherheitsrisiko geht, sondern eigentlich dieses Sicherheitsrisiko immer so erzählt wird, um weitere autoritäre Maßnahmen gegenüber den Kurden durchzuführen.
Und was ist gerade die Situation auf dem Boden für die Zivilisten vor Ort jetzt, wo die Angriffe stattgefunden haben? Und vielleicht also dazu die andere Seite ist, was passiert gerade militärisch?
Ja, militärisch. Es gab ja am Sonntag dieser Woche ein Abkommen zwischen den syrisch-demokratischen Kräften und der SAA, also der Armee des Assad-Regimes, dass eine gemeinsame Verteidigung gewisser Grenzbereiche gegen die türkische Invasion vorsieht. Das ist jetzt 3 Tage her. Man sieht, dass in die Städte Minbij, dann in die Umgebung von Kobane, dann in Tapka, das liegt etwas weiter südlich, also nicht direkt an der Grenze, sondern ungefähr 100 Kilometer weiter unten, dass dort syrische, arabische Einheiten vorgerückt sind mit Erlaubnis der SDF. Es gibt momentan viel Diskussionen, was diese Vereinbarungen genau beinhalten. Ich glaube, so richtig weiß es auch niemand. Aber was wir gerade erleben, jetzt auch im militärischen Sinne, ist, dass die Türkei dennoch angreift, und zwar an 2 besonderen Punkten, die auch eine ganz starke historische Beziehung haben, und zwar an 2 Städten, in Serekaniye und in Girespi. Auf Arabisch heißen die Girespi Talabiyat und Serekaniye heißt Razalayn. Und wenn man sich anschaut, was diese Städte in der Geschichte für eine Rolle gespielt haben, dann kann man eigentlich von einer erneuten, noch weitergehenden Aufteilung Kurdistans sprechen. Denn dort gehen die Angriffe der Türkei massiv weiter, auch mit Luftangriffen. Also der syrische Luftraum ist nicht von Russland gesperrt worden, zumindest für diese beiden Gebiete. Und es scheint auch, dass es Einverständnis gibt seitens Russlands und auch seitens der USA, dass die Türkei die Angriffe auf diese beiden Städte weiterführt. Warum? Ich habe jetzt gesagt, da gibt es auch einen geschichtlichen Bezug dazu. Diese beiden Städte waren in den 60er Jahren zentral bei der Ausbildung eines sogenannten arabischen Gürtels. Damals wurden tausende Familien aus der Wüstenregion um Deir ez-Zor herum, das war dort, wo im März diesen Jahres der IS besiegt worden ist, wurden tausende Familien von dort in den Norden angesiedelt, und zwar arabische Familien, mit dem Ziel, die kurdische Bevölkerungsmehrheit zu durchbrechen. Und diese Städte jetzt, Girespi und Serekaniye, die seitdem multiethnische Städte waren, also die Kurden hatten dort keine Bevölkerungsmehrheit, aber die Araberinnen auch nicht. Das heißt, es waren wirklich sehr, sehr bunt gemischte Städte, und in den letzten Jahren hat das Zusammenleben dort auch wirklich relativ gut funktioniert. Aber diese Städte sollen jetzt re-arabisiert werden, und sozusagen es ist eine Art Aktualisierung des arabischen Gürtels, weil wenn es der Türkei gelingt, diese Gebiete um die Städte zu erobern, dann werden dort vor allem syrisch-arabische Flüchtlinge angesiedelt werden, und Westkurdistan, das ja eh schon geteilt ist in Ost, West, Nord, Süd, Westkurdistan selbst wird auch nochmal aufgeteilt, weil ein Keil zwischen diese Gebiete in Rojava getrieben werden sollen und diese Gebiete dann arabisch besiedelt werden. Das ist vielleicht so viel zur militärischen Situation. Ganz aktuell, es gibt heftigste Kämpfe, heftige Luftangriffe. Und trotzdem muss man sagen, dass seit 7 Tagen die Verteidiger der Städte, vor allem in Serekaniye, da sind die Kämpfe besonders heftig, momentan noch Widerstand leisten können gegen, und das muss man immer wieder betonen, gegen die zweitgrößte NATO-Armee der Welt und Zehntausende, vor allem dschihadistische Söldner, die auf den Gehaltslisten der Türkei stehen. Das sind unglaubliche, verbunden mit unglaublichen Verlusten auch. Es gibt jeden Tag kommen Dutzende von Todesnachrichten rein. Und diese betreffen auch Zivilisten, weil die Zivilisten gezielt von der türkischen Luftwaffe und der türkischen Artillerie bombardiert werden, weil man erreichen will, dass die Zivilisten die Region verlassen, fliehen und man dann sozusagen freie Hand hat, sämtliche Gebäude und Strukturen auch platt zu machen. Die aktuellen Zahlen gehen davon aus, dass bis zu 250.000 Menschen auf der Flucht sind. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, Innenminister Seehofer war vor 3 Wochen in der Türkei und hat der Türkei weitere Milliarden versprochen dafür, dass sie sich um Flüchtlinge kümmert. Und dieselbe Türkei ist es jetzt, die 250.000 Menschen innerhalb von einer Woche auf die Flucht zwingt. Und die Situation ist wirklich dramatisch. Alle ausländischen NGOs haben sich zurückgezogen, weil die Sicherheit zu unklar ist, weil die Türkei auch zum Beispiel Krankenwegen und Krankenhäuser bombardiert hat, aber auch eben, weil jetzt in Teile des Gebietes die syrische Armee zurückkommt und es dann Visa-Probleme gibt, weil die ganzen NGOs natürlich eine Art kurdisches Visum hatten und keins, was von Damaskus ausgestellt wird. Also die Situation ist dramatisch und es gibt bereits mehrere hundert verletzte Zivilistinnen und ungefähr 200 bis 300 getötete Zivilistinnen.
Und da gab es schon erste Meldungen, ich glaube nicht von der türkischen Armee selber, sondern von Milizen auf deren Seite von der Ermordung von einer von Hevrin Khalaf, eine kurdische Politikerin, und andere Zivilisten, die wirklich regelrecht hingerichtet worden sind.
Ja, Hevrin Khalaf wurde, so sieht es aus, also das sagen zumindest auch die kurdischen Kräfte vor Ort, aber auch das Syrian Observatory, das ist Videomaterial, was diese Exekution zeigt, die Hinrichtung zeigt, echtes Videomaterial ist. Hevrin Khalaf war 35 Jahre alt. Sie war studiert, ist zurück nach Rojava gegangen, hat gesagt, hier möchte ich aufbauen. Und das ist genau das, worauf wir ganz am Anfang eingegangen sind. Die Menschen haben dort ein neues System aufgebaut mit allen ihren Kräften. Und Hevrin war nicht nur Politikerin, sondern sie war Co-Vorsitzende Co-Vorsitzende General Secretary der Future Syria Party. Und die Hinrichtung ist natürlich darüber zu sprechen, tut eigentlich sogar weh im Herzen. Ich muss das jetzt mal ganz persönlich sagen, denn Hevrin Khalaf ist symbolisch eben für all das, was Rojava sich vorgestellt hat, für eine Zukunft, nicht nur für die Kurden, sondern halt auch für alle anderen Menschen, die dort leben. Denn sie war bekannt für ihr Talent der Diplomatie zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen und religiösen Gruppen, verschiedenen kurdischen Fraktionen und dass jetzt dschihadistische Milizen, die von der Türkei nicht nur unterstützt werden, sondern bezahlt werden, dass sie eben diese Kriegsverbrechen ausüben, diese Hinrichtung gemacht haben und dass dann am nächsten Tag eine Pro-AKP-Zeitung der Türkei triumphiert hat, man hätte eine Terroristin neutralisiert und damit die Bewegung nach hinten geworfen. Das sind die Wörter der Pro-AKP-Zeitung, die dann am nächsten Tag diese Titelseite hatte. Und das darf man natürlich alles nicht vergessen. Es ist ein extremer, rassistischer Nationalismus, der geschürt wird in der Türkei und der eben angefeuert ist mit Kurdenhass. Es ist wirklich Hass, der angefeuert wird in der Zeitung, durch die Politik, und so weiter und so fort. Und als ich die Nachricht gehört habe von Hevrin Khalaf, musste ich an den Innenminister in der Türkei denken, denn er hatte ein paar Tage vorher in einer CNN-Türkisch-Sendung gesagt, dass sie nicht gegen eine konventionelle, also gegen eine konventionelle Terrororganisation kämpfen, sondern gegen eine Frauenterrororganisation. Und da stellt sich natürlich die Frage, Kerem hatte das, glaube ich, damals privat zu mir gesagt, das kann aber auch nur ein Mann sagen. Und da hat er absolut recht, also das Patriarchat, der Frauenhass, der in diesem Satz steht, ist eben symbolisch für das, was auch in Rojava passiert. Die Menschen, die Dschihadisten, die Menschen umbringen, die eben für eine egalitäre und auch Frauenbefreiung gekämpft haben und auch gearbeitet haben, zurückgegangen sind nach Rojava, werden hingerichtet. Eigentlich brauchen wir nicht mehr über Rojava, also keine weiteren Details. Ich glaube, das reicht, um auszudrücken, was eigentlich dieses Ausmaß bedeutet.
Vielleicht kann ich da noch was ergänzen dazu. Ich glaube, diese brutale Hinrichtung, diese brutale Ermordung von Hevrin Khalaf und ihren Mitarbeiterinnen, die alle in einem Auto saßen, sind auch sozusagen ein Zukunftsausschnitt, was passieren wird, wenn es der Türkei und diesen dschihadistischen Söldnern wirklich gelingt, die Teile von Rojava zu erobern, die sie jetzt angreifen. Also nur ein Beispiel. Es gibt sehr starke Vermutungen, dass einer der Mörder von Hevrin Khalaf, und zwar Hatim Abu Shakra, der in Afrin schon bekannt war, weil er dort während der Afrin-Besetzung für Ahrar al-Sham gekämpft hat. Er war ein Kommandant von dieser Gruppe. Es gibt ja Videoaufzeichnungen von der Hinrichtung und er ist auf diesen Videoaufzeichnungen zu sehen. Und er ist auch der gleiche, der noch im Februar diesen Jahres in Afrin von der türkischen Polizei eine Auszeichnung für gute Dienste bekommen hat. Also wenn es diesen Kräften und auch dieser Ideologie, die dahinter steht, gelingt, diese Teile in Nordsyrien, Rojava zu erobern, dann bedeutet es eine Terrorherrschaft, nicht vor allem für Frauen, aber eigentlich für alle Menschen, die eine andere Form von Zusammenleben hat und dem der Scharia wünschen.
Ja, also da ist der Begriff Terror natürlich, da wird alles, das ist schwer umkämpft sozusagen, weil besonders die AKP aus der Türkei versucht, jeder Versuch der Selbstbestimmung als Terror brand zu markieren. Gleichzeitig aber gibt es jetzt anscheinend dieses Bündnis mit dschihadistischen Gruppen und sogar mit dem sogenannten IS vor Ort. Lange Zeit diese Vorwürfe, im Grunde die Türkei hatte geduldet oder sogar geholfen beim Aufbau von IS in Nordsyrien, die wirklich für alle ganz klar eine Terrorgruppe sind, die mit den Mitteln des Terrors arbeiten. Was ist da eigentlich los? Und vor allem mit den ganzen IS-Gefangenen, die so lange in Gewahrsam waren in den kurdisch kontrollierten Gebieten.
Die Zusammenarbeit mit der Türkei und dem IS oder die Unterstützung der Türkei für den Islamischen Staat, sogenannten Islamischen Staat, liegt sehr lange zurück. Also es ist nicht etwas, was wir jetzt besprechen, nachdem wir gesehen haben, wie zum Beispiel die türkischen Kriegsflugzeuge rund um IS-Gefangenenlager bombardiert haben und damit eben Hunderte von Menschen befreit haben, also Hunderte von IS-Kämpfern befreit haben, sondern es liegt, diese Zusammenarbeit haben wir schon ganz klar gesehen 2015, als Kobane die Stadt, um die gekämpft worden ist, damit sie nicht in die Hände des IS fällt und die Türkei ihre Grenzen nicht aufgemacht hat für eben Menschen, die Kurden unterstützen wollten in ihrem Widerstand gegen den IS, ganz klare rhetorische Mittel benutzt hat, wie damals Ahmet Davutoğlu, der gesagt hat, der IS ist eigentlich nur eine wütende junge Gruppe von Männern. Oder dass Erdogan gesagt hat, als ob er darauf wartet, dass man den Verlust der Stadt an den IS als Nachricht dann zelebrieren kann. Und er hat dann gesagt, wir müssen noch ein bisschen warten, dann ist die Stadt gefallen. Und das in so einer Siegesrede. Und was wir aber auch an reinem Beweismaterial vorgestellt bekommen haben, innerhalb dieser letzten 4 Jahre, insbesondere auch als der Oppositionssender IMEJ-TV, an der Grenze während eines Interviews, das muss man sich eigentlich mal reinziehen, während eines normalen Interviews zufällig im Hintergrund die Kamera etwas aufgenommen hat, was im Nachhinein eben als Beweismittel gegen die Türkei verwendet worden ist, auch der UN vorgelegt wurde, dass nämlich damals die IS-Kämpfer, die über die türkisch-syrische Grenze von der Türkei aus nach Syrien gegangen sind, nach Nordsyrien gegangen sind, die kurdischen Gebiete, und das türkische Militär, Grenzmilitär, nicht nur sie durchgelassen hat, sondern halt auch mal kurz mit denen sich unterhalten hat und sich quasi da, das war einfach eine freie Grenze für IS-Kämpfer für eine sehr lange Zeit. Das ist etwas, was wir in den letzten fünf Jahren immer wieder gesehen haben. Der IS war damals, bevor die Angriffskriege in Rojava angefangen haben, türkischen Angriffskriege, ein Proxy, der eben für die Türkischen gekämpft hat. So einfach. Also ich denke, das ist auf jeden Fall das, worauf man es runterbrechen kann.
Ja, vielleicht ergänzend dazu, die Türkei nennt ja diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nun euphemistisch Operation Friedensquelle. Ich würde sie eigentlich eher umtaufen wollen und sie nennen als Operation zur Wiederbelebung des IS. Denn eine der ersten Handlungen, die die Türkei in dieser eine Woche Angriffskrieg nun getan hat, war, dass sie vor allem Camps und Gefängnisse bombardiert hat, wo IS-Gefangene inhaftiert waren. Also natürlich nicht so bombardiert, dass alle gestorben sind, sondern dass zum Beispiel einfach die Eingänge frei geworden sind. Es gibt Aufzeichnungen, wie Dutzende von IS-Mitgliedern nach türkischem Granatbeschuss aus einem Gefängnis in der Nähe von Kamischlo fliehen. Und ich glaube, am meisten sieht man das bei dem Flüchtlingslager und auch Gefangenenlager Ain Issa. Ich war dort selbst letztes Jahr in diesem Gefangenenlager, habe das gesehen. Ich konnte nicht in den Bereich gehen, wo die IS-Gefangenen bzw. die IS-Familien waren, weil die Aufpasser gesagt haben, es ist zu gefährlich, die sind so fanatisiert. Und aus genau diesem Camp sind am Sonntag und auch gestern Hunderte von IS-Angehörigen, Frauen und Kinder, aber auch IS-Gefangene, die in einem daneben stehenden Gefängnis untergebracht waren, entkommen. Also es gibt sogar noch unbestätigte Berichte, ich weiß nicht, wie verlässlich die sind, es gibt aber sogar unbestätigte Berichte, dass es zum Abwurf von Waffen gekommen ist aus der Luft, wahrscheinlich von der türkischen Luftwaffe, um diese Menschen zu bewaffnen. Das ist, wie gesagt, noch nicht bestätigt. Was aber bestätigt ist, dass es heftige Kämpfe gibt um das IS-Lager herum, zwischen den syrisch-demokratischen Kräften und zwischen entkommenen IS-Kämpfern und aber auch anderen Dschihadisten, die in einer konzertierten Aktion über die türkische Grenze hinunter nach Ain Issa gestoßen sind. Da fährt man ungefähr eine Stunde und irgendwoher müssen sie diese Waffen ja bekommen haben. Also es ist wirklich, es gibt auch Berichte davon, dass in einigen Landstrichen in dieser Gegend wieder IS-Fahnen wehen, und das ist wirklich unglaublich. Also die Kurdinnen und Kurden haben 11.000 Menschen verloren im Kampf gegen den IS. Mehr als 20.000, ich glaube 24.000 wurden teilweise schwer verletzt. Dann mussten sie auch noch ein halbes Jahr diese Menschen des IS versorgen mit Lebensmitteln, mit Medikamenten. Und jetzt bombt der NATO-Partner Türkei diese Menschen wieder frei und diese greifen wieder zu den Waffen und greifen die Kurden wieder an. Also ich bin wirklich seit 20 Jahren jetzt in der Politik, aber so eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit habe ich wirklich selten.
Und wie reagiert man auf so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit im Westen, aus dem Westen heraus?
Ich halte, und das ist auch meine These, die ich am Anfang kurz gesagt hatte, ich halte momentan sämtliche Reaktionen des Westens für heuchlerisch. Heute ging durch die Nachrichten, vor allem in der Bild-Zeitung, dass die Bundesregierung es verhindert hat, in der Verurteilung der Europäischen Union des türkischen Angriffskrieges, dass es EU-weite Waffenembargos gegen die Türkei gibt. Das hat die Bundesregierung gezielt verhindert. Es gibt jetzt Waffenembargos von einzelnen Ländern, also Spanien, Schweden, Norwegen, Finnland, Niederlande. Auch die Bundesregierung hat angekündigt, keine neuen Waffenverträge mehr zu machen. Aber das ist alles eigentlich Makulatur. Das zählt nicht, weil diese Embargos den Krieg konkret nicht verhindern. Die Waffenarsenale der Türkei sind erstens voll auch von westlichen Waffen. Die Bundesregierung hat seit 2004 mehr als 500 Leopard-Panzer an die Türkei geliefert. Das heißt, alles, was jetzt unter das Embargo fällt, wird erst in Monaten, wenn nicht sogar in Jahren Auswirkungen haben. Und zudem ist es der AKP gelungen, in den letzten 15 Jahren die türkische Rüstungsindustrie weitgehend auf eigene Beine zu stellen. Also 80% der Rüstungsgüter werden selbst in der Türkei hergestellt, weil man ähnlich wie China bei entsprechenden Rüstungsverträgen auf einen starken Wissens- und Technologietransfer gesetzt hat. Das heißt, man hat zum Beispiel Lizenzen gekauft, um deutsche Schnellfeuergewehre direkt komplett in der Türkei produzieren zu können. Das heißt, es gibt gar keine große Abhängigkeit von ausländischen Waffen, die einen Krieg effektiv verhindern können. Und deshalb glaube ich, dass all diese Verurteilungen, auch wenn man sich zum Beispiel die Sanktionen von Trump jetzt anschaut, das ist lächerlich, weil sie nichts bewirken im Vergleich zum Beispiel zu anderen Maßnahmen, die werden getroffen können. Und deshalb glaube ich, dass diese Sanktionen auf dem Papier und auch die verbalen Kriegsverurteilungen vor allem dazu dienen sollen, die weltweite öffentliche Empörung zu besänftigen und zu sagen, ja, unsere Staaten werden ja schon handeln, seht her, da die EU verurteilt das, Trump findet es auch nicht mehr so gut, obwohl er den Krieg überhaupt erst ermöglicht hat. Unsere Staaten werden schon dafür sorgen, dass dieser Krieg aufhört. Und ich glaube, das ist eine ganz gezielte Strategie. Und dagegen muss man sagen, nein, diese Strategie darf nicht aufgeben. Wir müssen unseren Druck selber auf der Straße erhöhen, selber zivilen Ungehorsam zeigen, selber demonstrieren und uns nicht auf die Regierungen und Staaten verlassen, die dann verbal das verurteilen, aber klammheimlich nach wie vor an der Seite der Türkei stehen, weil auch der Westen eigentlich kein Interesse an dem Projekt, an dem demokratischen Projekt, an dieser Revolution von Rojava hat.
Eigentlich könnten wir sogar einfach nach Rojava schauen, was die Menschen dort aufgebaut haben in den letzten 7 Jahren und uns daraus inspirieren lassen, wie wir vorzugehen haben gegen unsere eigenen, gegen unsere Staaten, die eben nicht aktiv gegen den Krieg handeln, wie Kerem das gerade gesagt hat. Denn was Rojava gemacht hat, was die Menschen in Rojava gemacht haben, ist ihr Recht eingefordert, ihr Recht auf Mitbestimmung und auf Selbstbestimmung, auf Partizipation, auf Demokratie, auf Menschenrechte und eigentlich für eine menschliche Befreiung. Es ging nicht nur um eine nationale Befreiung, sondern um die Befreiung von eben all diesen, der heuchlerischen Politik, der Unterdrückung und so weiter und so fort. Also wenn wir in unserer Empörung auf die Staatengemeinschaft schauen und darauf hoffen, dass die Staaten irgendwann eventuell genau die richtigen Sanktionen anwenden, damit der Krieg aufhört, dann werden noch tausende Menschen sterben. Dann wird es Rojava so nicht mehr geben. Wie Kerem es gesagt hat, wir müssen selber aktiv werden. Und damit meine ich natürlich auch auf die Straße gehen, protestieren, demonstrieren, überall aufklären, wo man Menschen trifft, die eine Meinung dazu haben möchten. Aber auch wir können boykottieren. Wir sollten nicht in die Türkei reisen. Wir sollten versuchen, Turkish Airlines zu boykottieren, keine türkischen Produkte kaufen, was jetzt zum Beispiel in Südkurdistan, also im Nordirak, gemacht wird. Da mobilisieren gerade Menschen sehr, sehr erfolgreich gegen den Boykott von türkischen Waren. Dazu muss gesagt werden, dass das eins der größten Export, ich glaube, also in der nahegelegenen Region ist, für die Türkei. Wenn man in einem südkurdischen Supermarkt ist, sieht man eigentlich fast nur türkische Produkte. Und die Menschen in Nordirak, in Südkurdistan, mobilisieren gerade für einen Boykott. Akademiker auf der Welt, genauso wie wir das jetzt gesehen haben mit David Harvey, Yanis Varoufakis, die eben nicht an Konferenzen teilnehmen, die nicht in die Türkei reisen um dann an staatlichen Institutionen Konferenzen zu besuchen, sondern eben das halt auch öffentlich machen. Und ich glaube, diese Art des Boykottes, der Empörung, wir müssen unsere Empörung selbst in die Hand nehmen und die in politische Aktion umwandeln, weil anders können wir noch lange auf Staaten warten, bis sie dann sich für die Demokratie aussprechen.
Ja, also das ist wunderbar auch zu hören. Man kann auch tatsächlich was machen. Die Nachrichten sind sonst so bedrückend. Also erstmal danke dafür. Aber ich frage mich auch, hat sich Erdogan in der Türkei sich vielleicht übernommen? Also es kamen Meldungen gestern auch von Demonstrationen innerhalb der Türkei, obwohl er die HDP, also die Partei der Kurden, aber auch der Minderheiten, die sehr friedlich war, wirklich grundsätzlich verboten hat, scheint immer wieder Widerstände gegen Erdogan auch innerhalb der Türkei. Es gibt extrem viele Kurden, die nicht hinter diesem sehr nationalistischen Kurs stehen. Seht ihr da Hoffnung?
Also wirklich vielen Dank, dass du diese Frage gestellt hast, weil ich glaube, das ist eine unheimlich wichtige Frage. Wir müssen in die Türkei schauen, wenn wir verstehen wollen, wo ist die Hoffnung und warum passiert das alles gerade. Die Hoffnung gibt es, aber die Hoffnung gibt es tatsächlich nur sehr begrenzt. Es gehen Menschen jetzt auf die Straße, weil die Empörung groß ist, weil sie fühlen sich auch so, vielleicht ist es sogar tatsächlich so, ihre Brüder und Schwester drüben bombardiert werden, von der Türkei umgebracht werden. Menschen gehen auf die Straße. Kurdinnen sind sehr politisiert in der Türkei. Aber wir sehen einen Mechanismus, der immer wieder funktioniert, leider. Und zwar, dass wann immer die türkische Regierung, besonders unter der AKP, autokratisieren möchte, eine Alleinherrschaft einführen möchte, weitere wie gesagt, unfreie Strukturen aufbauen möchte, vertiefen möchte im Staat, nutze eben eine antikurdische Mobilisierung und einen antikurdischen Reflex als Narrativ und gewinnt ohne jeglichen Aufwand die Unterstützung von allen Status Quo-Oppositionsparteien, von allen, von der JHP, der republikanischen JHP, säkularen Partei, die sich als Sozialdemokraten verstehen, von den Rechtsradikalen, aber auch von moderaten Parteien der Mitte, wie man das vielleicht sagen könnte. Aber alle Parteien, egal wie oppositionell sie zu Erdogan stehen, unterstützen immer seine Kriegshandlung gegen die Kurden. Und das ist etwas, das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, die Hoffnung ist so begrenzt. Denn für eine Demokratie und für das Aufhören dieser Kriegshandlungen muss die türkische Zivilgesellschaft und muss die türkische Opposition, nicht nur die Kurden sind sowieso politisiert, die Kurden sind sowieso unterdrückt und sie wissen genau, was gerade passiert, aber die türkische, die dominante Nation, die türkische Mehrheitsgesellschaft, die müssen sich von eben diesen Ideen befreien und auf die Straße gehen, ihre Parteien dazu zwingen, dass sie eben nicht im Parlament für den Angriffskrieg ihre Stimme geben. Und das ist etwas wirklich, wir reden immer über den Verrat an den Kurden oder der imperialen Kräfte. Wir dürfen aber auch den Verrat in der Türkei innerhalb der türkischen Opposition nicht vernachlässigen, denn du hast gerade von der HDP gesprochen. Die HDP hatte in den letzten Kommunalwahlen eine Wahlstrategie an den Tag gebracht, die republikanische JHP dazu gebracht hat, eben alle Großstädte auf der lokalen Ebene zu gewinnen. Sie hat ganz direkt die Opposition unterstützt, weil sie gesagt hat, es geht gerade nicht darum, welche Partei an der Macht ist, sondern dass wir eine demokratische Front, eine antihegemoniale, gegenhegemoniale Front unterstützen. Und danach können wir über andere Formen der Demokratie sprechen. Aber erstmal müssen wir das Erdogan-Regime schwächen. Und deshalb hat die JHP so viele Städte gewonnen. Und jetzt, Monate später, wird trotzdem ein Angriffskrieg geführt gegen eben, nicht nur gegen die Kurden. Ich finde ja, dass dieser Angriffskrieg gegen eine gemeinsame Zukunft geführt wird. Und das dürfen die, die Oppositionspolitiker und die Menschen, die sich in der Opposition sehen, in der Türkei natürlich nicht vernachlässigen. Und ich glaube, da steht und fällt das Ganze.
Ja, also vielleicht ergänzend, während außenpolitisch, ich glaube, die Entwicklung für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg noch recht fragil ist und es auch im Endeffekt Erdogan auf die Füße fallen könnte. Teilweise ist die Sprache von, dass die Soldaten, die da in Rojava einmarschieren werden, dass es ein Sumpf ist, aus dem sie nicht mehr zurückkommen werden. Aber innenpolitisch hat er schon ein Ziel erreicht, und zwar die sich eben ankündigende Bündnispartnerschaft zwischen der HDP und den eher kemalistischen Teilen der, wie ich mittlerweile sagen würde, sogenannten Opposition, weil im Falle eines Krieges, wenn sozusagen der nationale Notstand in Anführungsstrichen ausgerufen ist, sind diese kemalistischen Kräfte immer im Zweifel an der Seite ihres Staates, und Erdogan hat damit kalkuliert und dieses Kalkül ist innenpolitisch aufgegangen.
Oh, das ist wie deprimierend ohne Ende. Dann zwei letzte Fragen. Einerseits, also vielleicht zuerst diese Erpressung der EU. Es gab das Flüchtlingsdeal, das Tayyip Erdogan so für die EU die Toren dicht gemacht, für die 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge, die jetzt in der Türkei gehalten werden. Damit ist die sogenannte Flüchtlingskrise beendet. Die Menschen können nicht mehr nach Europa und die werden da gehalten, und seitdem jedes Mal erpresst er. Und das hat er auch wirklich wortwörtlich jetzt gesagt vor ein paar Tagen in einer Rede in Ankara: Wenn ihr unsere Operation als Invasion darstellen, dann öffnen wir die Türen und da kommen diese Flüchtlinge wieder zu euch. Es scheint damit, dass die EU, vielleicht Deutschland besonders, damit wirklich erpressbar ist und sich auf jede Kaprize von Erdogan einlässt.
Ja, also ich weiß nicht, gestern in der Tagesschau hat der unsägliche frühere Außenminister Sigmar Gabriel ein Interview gegeben. Er ist ja mittlerweile Propagandist für die USA, indem er Vorsitzender der sogenannten Atlantikbrücke ist. Und was er da wirklich an Unsinn verzapft hat, das kann man eigentlich gar nicht glauben. Also er hat davon von den legitimen türkischen Sicherheitsinteressen gesprochen, die einen PKK-Staat verhindern wollen würden im Norden Syriens und deshalb man doch Verständnis zeigen müsse. Und er hat aber auch gesagt, dass dieses EU-Flüchtlingsabkommen, das ja mörderisch und verbrecherisch ist, weil das dazu geführt hat, dass Menschen, die vor Krieg und wirtschaftlicher Ungleichheit fliehen wollen, dass die den viel, viel gefährlicheren und tödlicheren Weg übers Mittelmeer nehmen müssen. Er hat gesagt, dass dieses Abkommen auch mit den legitimen Sicherheitsinteressen der Europäischen Union zu tun hat in der Abwehr von weiteren Flüchtlingen. Also diese Politik ist wirklich unglaublich und wird wahrscheinlich auch so weitergehen, weil natürlich der hegemoniale Diskurs in der Europäischen Union sehr stark gegen Geflüchtete ist. Das sieht man in den Wahlergebnissen in Deutschland, das sieht man aber auch an allen rechten, rechtsextremen, rechtspopulistischen Regierungen. Und deshalb spielen sich dort die Türkei und die Europäische Union, allen voran Deutschland, da gegenseitig in die Hände.
Und dann vielleicht die letzte Frage. Also für meine Generation, die Opposition zum Irakkrieg, zur militärischen Intervention im Nahosten, war ein extrem prägendes Erlebnis. Jetzt ist so durch die Ironie der Geschichte, ist dieses jetzt alles ermöglicht durch den Rückzug von amerikanischen Truppen. Wie sollen eigentlich unsere Haltung sein zu westlicher militärischer Intervention im Nahosten? Gibt es ein richtig oder falsch? Soll man neutral sein, wenn einerseits eine faschistische Regierung völkerrechtswidrig einmarschiert? Kann man wirklich dagegenhalten? Da sind viele, glaube ich, aus dem linken Spektrum im Westen etwas verwirrt auf einmal.
Also ich glaube, der ganze Konflikt in Syrien, das ist ja einmal ein innerer Konflikt, aber gleichzeitig ist es auch ein hegemonialer Konflikt, der den Übergang von einer bipolaren beziehungsweise unipolaren Welt macht, den USA hin zu einer multipolaren Weltordnung deutlich macht, die zeigt, dass auch andere Akteure mittlerweile genauso stark oder ähnlich stark sind wie die USA, sei es Russland, sei es China. Und mit dem Rückzug der Amerikaner aus Nordsyrien eigentlich die Amerikaner ihre jahrzehntelange Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten weitestgehend aufgeben. Wenn man zum Beispiel in den Irak schaut, dort sind auch die schiitischen, an den Iran gebundenen Kräfte sehr stark. Und das ist wir erleben hier eine Zeitenwende. Aber eine multipolare Welt bedeutet auch, dass man nicht immer nur automatisch gegen alles sein kann, was die Amerikaner und die US-Soldaten dort gemacht haben. Natürlich bin ich gegen den Irakkrieg gewesen und ich bin auch gegen den US-Imperialismus, aber ich glaube, die Welt, in der wir heute leben, ist nicht mehr so einfach und nicht mehr so schwarz-weiß, weil de facto hat ja die Präsenz von, wie wir jetzt mit 100 US-amerikanischen Soldaten an der Grenze den Überfall der Türkei verhindert, bis eben in den USA die Entscheidung getroffen worden ist, diese Soldaten zurückzuziehen, die übrigens in den USA auch total umstritten ist. Also man sieht, dass die imperialistischen Zentren auch keine geeinte Strategie haben, wie man mit dem weltweiten Chaos umgehen soll, weil das Pentagon zum Beispiel in heftigster Opposition zu der Entscheidung des Weißen Hauses des Rückzuges steht und es auch innerhalb der USA zu ganz starken Verwerfungen kommt. Und ich glaube, man muss sich ganz, also ich glaube, für uns wichtig als linke Kräfte ist, sich nicht auf eine der Seiten zu verlassen, weder auf die USA noch auf Russland noch auf in Zukunft China, die auch immer stärker aktiv werden, sondern eigentlich auf die eigene Kraft sich zu vertrauen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was die kurdische Freiheitsbewegung versucht, mit den Leuten mitzugeben. Also glaubt nicht an euren Schutzpatron XY, sondern vertraut vor allem in eure eigene Stärke. Und diese eigene Stärke hat dazu geführt, dass in 7 Jahren das ein wirklich beeindruckendes Projekt in Rojava, mit vielen natürlich auch Fehlern und so, aber natürlich insgesamt sehr positiv aufgebaut werden konnte. Und diese Stärke, dieses Verlassen auf die eigene Stärke führt dazu, dass zum Beispiel Serekaniye, die Stadt, die jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, heftigen Angriffen ausgesetzt ist, von Christen, von Kurden, von Kommunisten, von Sozialisten und Anarchisten gemeinsam verteidigt wird und seit einer Woche gehalten wird. Und allein das wird schon in die Geschichtsschreibung der Bücher eingehen, würde ich sagen.
Rosa, worauf hoffst du aus dem Westen?
Worauf hoffe ich aus dem Westen? Womit ich ein bisschen meine Probleme habe, ist dieses West-Ost-Schema oder wer hat wen betrogen? Ich mag diesen Diskurs nicht, denn der suggeriert, dass es eben in internationalen Beziehungen etwas wie Vertrauen gibt, also etwas, ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis gibt. Daran glaube ich nicht. Deshalb, wie Kerem das eben gerade gesagt hat, nicht auf Schutzpatronen schauen und darauf hoffen, dass die Kraft kommt, die dann einen Krieg abwehrt, aus den richtigen Gründen, sondern tatsächlich auf die eigene Kraft schauen. Und ich glaube auch, was mich ein bisschen stört, ist die Annahme, dass die Türkei, weil sie eine regionale Macht ist, keine koloniale Macht ist. Die Türkei ist eine koloniale Macht, die einen Invasions-, einen Besatzungskrieg führt. Und das ist auch Imperialismus in einer neuen multipolaren Welt. Und deshalb sehe ich diesen Widerspruch in dem Falle nicht. Also die Präsenz amerikanischer Soldaten in Rojava hat, wie Kerem gesagt hat, die Türkei davon abgehalten, da einzumischen. Es war nicht die US-Intervention, Regime Change und so weiter und so fort, wie wir das aus alten Zeiten vielleicht kennen, sondern tatsächlich eine Kräftebalance gegenüber einem anderen imperialen Staat oder gegenüber nicht imperialen im klassischen Sinne, aber einem Staat, der eben diese Züge aufweist und koloniale Herrschaft versucht aufzubauen und auch aufgebaut hat in der Vergangenheit. Und deshalb weiß ich nicht, was ich vom Westen hoffe, aber ich hoffe eben, dass die Linke sich da nicht verleiten lässt, in die alten dogmatischen Narrativen, wenn die Amerikaner da weg sind, dann muss es ja alles richtig zugehen dort. Und wir können ja darauf vertrauen, dass die regionale Macht Türkei das schon im Interesse der Region macht. Da sollten wir uns nicht dran festhalten. Und darauf hoffe ich, dass die internationale Linke oder alle, die sich links verstehen, das auch ganz deutlich sehen.
Also vielen, vielen Dank, Rosa, Kerem. Es ist wunderbar von euch beiden zu hören. Das sind sehr dunkle Zeiten. Von mir ganz persönlich, also meine Gedanken sind bei den Menschen in Rojava. Alles, was man hört, ist wirklich so schrecklich, dass es so weit hätte kommen müssen, aber dass man so sieht, dass das zwischen Regionalmächten, Großmächten die Demokratie und die Menschen so aufgeteilt wird und so grausam da gehandhabt wird, ist sehr deprimierend. Und dass man sogar mit dem Vorwurf, das wäre alles Terroristen, dann die IS weiterbelebt, ist, wir müssen gucken, wie wir tatsächlich gegen solche Narrativen eine alternative Narrative aufbauen können von Befreiung und Selbstbestimmung und von Demokratie. Und ich finde super, dass ihr euch so dafür hergibt. Und ich rufe alle dazu auf, auch in Deutschland, Großbritannien und anderswo. Wir dürfen hier nicht wegschauen. Erstmal vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Und wir hoffen, dass bessere Zeiten demnächst kommen.
Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Dann bis bald. So, das war unsere Folge halb zehn. Vielen, vielen Dank an Rosa und Kerem. Wir sind bald wieder da. Aber bitte, wenn euch die Sendung gefällt, sagt das weiter. Rojava, da sind wir alle, weil die Demokratie, da sind wir alle. Also bitte teilt die Sendung weiter. Das war's. Ich bin Steve und bis bald bei halb zehn.